Die Weihnachtsfreude, die pustet keine aus, das ist ein fröhliches und zugleich trotziges Bekenntnis. Also selbst hartnäckig auch im Hinblick auf das Kirchenjahr. Wir haben den ersten Sonntag nach Epiphanias. Und Epiphanias markiert offiziell den Abschluss der Weihnachtszeit. Es war gestern, am 6.1. Epiphaniasfest, haben Sie auch in den Kalendern überlesen können. Epiphanias bedeutet so viel wie Erscheinungsfest. Christus ist mitten in dieser Welt erschienen. Er hat Gottes Licht in unsere Dunkelheit gebracht. Er hat seine Weihnachtsfreude angezündet, die keiner mehr auspusten kann. Er hat ein Licht entfacht, das keiner mehr auslöschen kann. Und darum reden die Epiphanias-Lieder, die finden Sie im evangelischen Kirchengesangbuch, so unmittelbar hinter den Neujahrsliedern. Darum reden die auch so viel vom Licht. Zum Beispiel, wie schön leuchtet der Morgenstern. Und das ist Jesus gemeint. Und sie reden von der Freude. Jesus ist kommen Grund ewiger Freude. Ein klassisches Epiphanias-Lied. Aber Papier ist geduldig. Im Gesangbuch kann das stehen. Steht es auch in unseren Herzen. Wie kann es weitergehen nach Weihnachten, wenn jetzt die Arbeit wieder losgeht? Wir waren bis gestern zum Kurzurlaub weg und dann kommen wir wieder zurück. Die Predigt hatte ich schon vorher vorbereitet, die war schon im Gepäck, aber es geht uns doch allen so. Wir kommen jetzt wieder in den Alltag hinein. Und manche der alten Herausforderungen sind wieder da, die wir jetzt für Weihnachten mal so ein paar Tage weggeschoben hatten. Und es kommen neue Herausforderungen dazu. Tja, wie wird das dann? Wie geht es weiter nach Weihnachten? Wir wollen das heute nochmal an einer Person studieren, die uns diesmal die ganze Weihnachtszeit über begleitet hat und die uns hoffentlich ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Ich meine den Josef, den Adoptivvater von Jesus und Verlobten und späteren Ehemann von Maria. Am ersten Advent hatten wir gesehen, wie er die Nachricht erhält, dass seine Frau schwanger werden wird mit Gottes Sohn. Am dritten Advent hatten wir uns den Stammbaum des Josef genauer angesehen und erkannt, dass über ihn die königliche Linie offiziell eingeführt wird, Jesus, der König Davids. Und heute nun schließt sich der Kreis. Und wir wollen fragen, wie ging es mit Josef nach Weihnachten weiter? Genauso wie Josef stehen ja auch wir nach Weihnachten auf dem Sprung in ein unbekanntes Land. Er musste nach Ägypten aufbrechen, wir brechen in ein neues Jahr auf, das wie ein unbekanntes Land, wie ein unaufgeschlagenes Buch vor uns liegt. Heute ist der erste Gottesdienst 2007. Und die große Frage lautet, was ist geblieben von Weihnachten? Was hat es dem Josef gebracht, dass Jesus jetzt bei ihm war? Ist durch Weihnachten irgendetwas entscheidend verändert worden? Und wie kann es jetzt weitergehen? Schon damals ging es ja unmittelbar nach Weihnachten ganz normal weiter. Nämlich mit Mord und Totschlag. Die Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte ist vielleicht eine der krassesten, der härtesten Geschichten in der Bibel überhaupt. Seit der Geburt Jesu ist wohl gerade mal gut eine Woche vergangen und doch hat sich die Szene total verändert. Die Hauptpersonen verlassen fluchtartig den Stall. Lesen Sie selbst, wie es weitergeht. Matthäus 2, 13 bis 23, Sie haben den Text vor sich. Gerade war noch die Rede von den Weisen gewesen. Bruder Nordzig hat uns den Text vorgelesen. Den babylonischen Wissenschaftlern, die dort kommen und sich vor dem Kind beugen und es anbeten. Aber dann, als sie, nämlich die Weisen aus dem Morgenland, als sie hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazoräer heißen. Herr, und nun bitten wir dich, dass du dein Wort an uns segnest und dass du uns Wegweisung gibst für die Strecke, die jetzt vor uns liegt. Amen. Dankeschön. Wo eben noch die Hirten zum Stall rannten, zum neuen König, um ihn zu sehen, da rennt jetzt ein Ehepaar mit Säugling um sein Leben. Das ist die Situation. Richtung ägyptische Grenze, ca. 140 Kilometer. Wo eben noch die Wissenschaftler Gottes Sohn anbeteten, da machen sich jetzt die Büttel des Herodes ans Werk zu jenem entsetzlichen Kindermord. Wo gerade noch eine Mutter das Wunder neuen Lebens bestaunte, da betrauern jetzt Massen von Müttern ihre getöteten Kinder. Was für ein Kontrast. Gerade ist Gott selbst in die Welt eingetreten und doch scheint sich das Böse erst recht auszutoben. Herodes kann morden, Josef muss flüchten. Auf der Suche nach dem einen Kind lässt Herodes alle kleinen Kinder umbringen. Unfassbar. Die Luft ist erfüllt von Panik und Verzweiflung. Ganz Bethlehem und Umgebung stehen unter Schock. Was bleibt von Weihnachten? Man hat gefragt, ist das nicht natürlich weniger dramatisch? Aber ist das nicht in gewisser Weise auch unser Weg ins neue Jahr? Wieder weg von der Krippe, hinein in den Alltagstrott? Sind auch wir wieder unterwegs in eine Welt, in der scheinbar ganz andere Gesetze herrschen, in der scheinbar ganz andere Mächte das Sagen haben? Damals war es Herodes, der erste, dieser Bluthund der Antike. Anders kann man ihn kaum nennen. Er hatte schon den jüdischen Widerstandskämpfer Hiskia kurzerhand hinrichten lassen. Später räucherte er dann in den Felsenhöhlen von Galiläa ganze Partisanenfamilien aus. Und im 7. Jahrhundert vor Christus hat er sogar zwei seiner Söhne wegen angeblichen Hochverrats erdrosseln lassen. Das ist die sichtbare Macht, die Josef vor Augen hat in jener Stunde. Welche Mächte und Kräfte stehen uns vor Augen, wenn wir an 2007 denken? Fühlen wir nicht manchmal die gleiche Ohnmacht, das gleiche Ausgeliefertsein gegenüber den Umständen, gegenüber unserer Not, was uns persönlich angeht, aber auch die Geschicke ganzer Bevölkerungsgruppen und Menschengruppen? Damals waren es die Kinder von Bethlehem, die von königlichen Schergen aus den Armen der Mütter gerissen und grausam umgebracht wurden. Später waren es dann die Kinder von Berlin, die aus einem jüdischen Kinderkrankenhaus abtransportiert wurden. Dann irgendwann die Kinder von Hiroshima oder vom Archipel Gulag oder in Rumänien oder im Irak oder wo auch immer. Und auch heute sind es oft wieder die Kinder, die wegen lumpigem Geld zum Opfer von Verbrechen werden. Oft schon vor ihrer Geburt. Sie können sich ja nicht wehren. Ihre Stimme reicht ja nicht weit. Es ist wie damals. Da erklärt eine Schönheitskönigin in einem illustrierten Interview, dass sie ihr Kind, wie sie sagt, wegnehmen ließ, weil ihr superreicher Londoner Freund einfach noch kein Kind will. Und das alles ganz, ganz offen erörtert in einer illustrierten und hingenommen von der Öffentlichkeit. wie die Botschaft, dass die Dame vielleicht ihre Feuchtigkeitscreme gewechselt hätte. Ein schreiendes Unrecht unter dem Schutz unseres angeblich so hochentwickelten Rechtssystems. Und für die Politik scheint das nicht mal mehr ein Thema zu sein. Alles wie gehabt. Gott ist eingetreten in diese Welt, aber damit ist diese Welt nicht im geringsten befriedet, nicht im geringsten zur Ruhe gebracht. Der Krieg geht weiter, der Hunger geht weiter, die Christenverfolgung geht weiter, die Gewalt geht weiter, der Ehestreit geht weiter, der Ärger mit den Kindern geht weiter, die vielen kleinen Neidereien und Meckereien und Unduldsamkeiten, es geht alles weiter. Und wenn Sie morgen wieder loslegen im Beruf, vielleicht haben Sie ja schon ein paar Tage wieder gearbeitet und merken, die alten Probleme sind noch da, dann wundern Sie sich bitte nicht. Wundern Sie sich nicht. Das war damals nicht anders. Der Druck spitzt sich noch zu. Und schon auf Matthäus 2 stürzt sich ja diese alte Frage, die sich immer wieder laut zu Wort meldet, wie kann Gott das zulassen? Das Thema der Theodizee, dass Gott sich rechtfertigen muss. Und die Spötter rufen uns entgegen, das ist nun euer schönes Weihnachten. Das ist nun eure schöne Weihnachtsfreude, die keiner auspustet. Pustekuchen. Was hat sich denn geändert? Und was antworten wir dann? Zunächst mal sagen wir ja. Es hat sich viel geändert, denn Gott selber ist jetzt mittendrin. Gott selber ist mittendrin in dem Getümmel. Gott selber ist mittendrin in dem Leid. Er wird ein Flüchtlingskind. Er wird gehetzt. Er wird bedroht. Es geht ihm an den Kragen. Wenige Tage nach seiner Geburt. Und gut sagen die Spötter, aber wie kann er dann zulassen, dass die anderen Babys alle sterben werden, sein eigener Sohn dem Tod gerade noch mal von der Schippe springt? Wie kann er das denn zulassen? Ja, als ob Jesus ungeschoren davongekommen wäre. So war es doch nicht. Jesus wird ja nur aufbewahrt, um zu einem späteren Zeitpunkt viel Schlimmeres auszukosten. Viel schlimmeres Leid. Ägypten ist ja noch längst nicht das Ende der Flucht. Wie es der Dichter Kurt Marti gesagt hat in einem Vers, den ich hier schon mal zitiert habe, nicht Ägypten ist Fluchtpunkt der Flucht. Das Kind wird gerettet für härtere Tage. Fluchtpunkt der Flucht ist das Kreuz. Der Wegweiser Richtung Kreuz steht schon direkt neben der Krippe. Das ist das Schicksal Jesu. Und Herodes, dieser drittklassige Despot, ist nur das erste Glied in einer langen, langen Kette. Nur das erste Glied in der langen Kette derer, die den Sohn Gottes ablehnen und bekämpfen werden. Und darum kann es gar nicht anders sein. Wer mit Jesus zusammen lebt, wer mit Jesus unterwegs ist, der muss sich in dieser Welt auf einiges gefasst machen. Es geht nicht anders. Wer mit Jesus unterwegs ist, der kann nicht damit rechnen, ein leichtes Leben zu haben. Und so fragen wir also den Josef, den Bruder Josef, wie wir ihn genannt haben, was heißt das nun, nach Weihnachten mit Jesus zu leben, mit Jesus unterwegs zu sein? Was heißt das? Und es ist so, als ob Josef uns drei Hinweise geben würde. Drei Hinweise, die wir gerade zum Beginn dieses neuen Jahres aufmerksam hören und bedenken sollten. Es sind drei Beobachtungen, die gelten für Josef und für alle, die heute mit Jesus unterwegs sind, in gleicher Weise. Die erste Beobachtung, wer mit Jesus unterwegs ist, steht unter höherem Befehl. Wenn Sie mitschreiben, also ist das das Erste. Wer mit Jesus unterwegs ist, steht unter höherem Befehl. Sehen Sie mal, wie es hier gleich losgeht, in Vers 13, mit den ganzen Imperativen. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, so lange, wie ich dir es sage. Als mitten in der Nacht der Engel zu ihm redet, da weiß Josef, dass Gott selbst mit ihm sprechen will. Er steht unter höherem Befehl, seitdem er mit Jesus unterwegs ist. Und was antwortet Josef nicht? Josef sagt nicht, ach Herr, das Kind verträgt noch keine Strapazen, es ist doch noch so klein. Josef sagt auch nicht, ach, ich bin doch in Galiläa zu Hause, da habe ich mein Geschäft, im Norden. Was soll ich jetzt hier in Ägypten? All das macht Josef nicht, sondern was macht Josef? Er leistet Vollzug. Sehen Sie mal, was in Vers 14 steht. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und entwich nach Ägypten, und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes. Das ist interessant. Mit dieser Präzision, mit der Matthäus das beschreibt, will er sagen, Josef gehorcht ganz und gar. Schauen Sie, viermal war er aufgefordert worden in Vers 13. Steh auf, flieh nach Ägypten und bleib dort. Nimm das Kind, flieh nach Ägypten und bleib dort, wie ich es dir sage. So steht es in Vers 13. Und exakt genau das tut er in Vers 14. Da stand er auf, nahm das Kind und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes. Schritt für Schritt genau gehorcht. Diese Präzision will Matthäus uns hier vor Augen führen. Und so war es übrigens schon beim ersten Mal gewesen. Als Josef in der Nacht erfahren hatte, dass Maria schwanger sei vom Heiligen Geist und er sie nicht verlassen dürfe, entgegen seiner eigenen Pläne, da hat er Vollzug geleistet. Und genau so wird Josef sich dann wieder in Ägypten verhalten. Sehen Sie mal hier unseren Vers 20. Da kriegt er wieder den Auftrag, nachdem Herodes gestorben war, steh auf, nimm das Kindlein und zieh in das Land Israel. Und in Vers 21, Sie ahnen es schon, steht genau das wieder. Da stand er auf und nahm das Kindlein und kam in das Land Israel. Er gehorcht aufs Wort. Das ist sein Kennzeichen. Und wenn wir nach einer großen Linie in Josefs Leben fragen, Josef, was ist geschehen, seitdem Jesus zu deiner Familie gehörte? Dann können wir das festhalten. Seitdem lebt er unter höherem Befehl. Und er reagiert immer prompt. Denken Sie mal, von Josef ist uns kein einziger Ausspruch in der ganzen Bibel überliefert. Wenn Sie einen finden sollten, wäre ich sehr daran interessiert. Aber deswegen ist der Knabe in den Krippenspielen auch immer so stumm. Er sagt immer nur, ja Maria, nein Maria. Wie sich das so für einen braven Ehemann noch gehört. Und trotzdem ist er uns ein großer Lehrer durch sein Vorbild, durch seinen schlichten, klaren Gehorsam. Was Josef praktiziert, würde ich 1:1 Gehorsam nennen. 1:1 Gehorsam. Geh, nimm das Kind, flieh und bleib. Er ging, nahm das Kind, floh und blieb. Das ist 1:1 Gehorsam. Wer mit Jesus unterwegs ist, liebe Gemeinde, steht unter höherem Befehl. Und das soll wie ein Leitgedanke, wie ein Motto über unserem neuen Jahr stehen. Daran wollen wir uns ein Beispiel nehmen. Dessen wollen wir uns bewusst sein. In jeder Minute, bei allem, was wir entscheiden, in unseren Familien. Und genauso hier in unserer Gemeinde. Wir stehen unter höherem Befehl. Und deswegen werden wir gleich nach der Predigt auch dieses Lied singen. Sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich alle Wegen stets in seiner Hut. Wissen Sie, wir sorgen uns manchmal um unser Wohlergehen. Und natürlich müssen wir uns um unsere Dinge kümmern. Und um die Dinge unserer Lieben erst recht. Aber unsere viel dringendere Sorge, in Anführungsstrichen, sollte darauf gerichtet sein, dass wir Gottes Befehle nicht überhören. Dass wir Gottes Befehle richtig verstehen. Dass wir Gottes Befehle gehorsam und prompt ausführen. Das sollte unsere allergrößte Sorge sein. Zu Josef hat Gott durch Träume geredet. Das war eine geschichtlich einmalige Situation. Überhaupt waren ja die Begleiterscheinungen damals besonders. Mit dem grellen Licht, das dann auf Bethlehems Feldern erschien und den Engeln, die da kamen. Das war eine ganz spezielle Situation in der Geschichte. Zu uns redet Gott durch sein Wort in der Bibel. Und der Apostel Paulus hat geschrieben zu einem Timotheusbrief, dass wir durch das Wort Gottes, durch die Heilige Schrift vollkommen ausgerüstet sind zu jedem guten Werk. Wir haben hier also die Informationen, die wir brauchen. Und darum ist es für uns so wichtig, aus diesem praktischen Grunde schon, dass wir regelmäßig uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wie sonst sollen wir die Befehle Gottes vernehmen? Es ist so wichtig, dass wir versuchen, eine Regelmäßigkeit in unsere stille Zeit, in unsere Bibellese hineinzubekommen. Auch wenn das manchmal schwierig und immer wieder ein Kampf ist. Es ist so wichtig, dass wir im Gottesdienst zusammenkommen, in der Bibelstunde, um das Wort Gottes zu studieren. Wie sollen wir sonst seine Befehle hören? Es ist so wichtig, dass wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben und gemeinsam das Wort Gottes ernst nehmen und versuchen, es anzuwenden auf unser Leben. Wie sonst willst du Gottes Befehle vernehmen? Wie sonst willst du Gottes Stimme unterscheiden von all den vielen anderen Stimmen, die ständig auf dich einreden wollen? Das soll unsere Haltung sein, die uns im neuen Jahr prägt. Herr, ich möchte dein Befehlsempfänger sein. Ich möchte leben als ein Mensch, der deine Befehle empfängt. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, alle Entscheidungssituationen, alle praktischen Fragen im Lichte des Wortes Gottes zu lesen und zu betrachten. Ich habe den Bericht gelesen über drei Schmiedegesellen, die vor einiger Zeit von Borkum aus bei Ebbe auf das Wattenmeer hinausliefen. Sie liefen und unterhielten sich und vergaßen die Zeit und waren guter Dinge. Und sie ahnen, was passiert, es kommt der dichte Nebel. Und sie merken, es wird immer dichter. Und sie rennen zum Ufer zurück, verlieren im dichten Nebel die Orientierung, rennen irgendwann kreuz und quer und merken, wir kommen nicht an Land. Und dann kommt das Wasser. Und die Flut steigt. Und dann hat einer die rettende Idee. Während das Wasser immer höher steigt, sagt er, jetzt sind wir ganz still, jetzt halten wir den Atem an und rühren uns nicht. Und mit dem Finger tastend und den Ohren horchend, versucht er dann die Richtung des Wassers herauszubekommen. Denn man sagt, bei Flut läuft das Wasser auf das Ufer zu. Und so versucht er einfach still zu werden, genau zu beobachten, genau hinzuhören, um die Richtung des Wassers herauszubekommen. Und dann gehen sie eine Weile in diese Richtung, dann bleiben sie wieder stehen, um erneut zu prüfen, sind wir noch in der Richtung des Wassers, um genau hinzuhören. Und auf diesem mühevollen Weg erreichen sie schließlich das rettende Ufer. Das ist ein sehr hilfreiches Bild, was es bedeutet, unter höherem Befehl zu leben. Gott brüllt uns seine Befehle in der Regel nicht ins Ohr. Aber er hat uns seinen Kompass gegeben, er hat uns sein Wort gegeben. Und es ist so wichtig, dass das unsere prägende Grundhaltung sein wird im neuen Jahr, nach diesem Befehl des Herrn zu lauschen und uns gegenseitig hier in der Gemeinde dabei zu helfen, diesen Weg zu finden, gestützt und einzig abhängig auf der Basis des Wortes Gottes und davon auch abhängig. So will Gott uns führen. Also, das ist das Erste. Wer mit Jesus unterwegs ist, steht unter höherem Befehl. Und dieser Gehorsam wird uns vor mancher Not und vor manchem Herzeleid bewahren. Viele Christen haben sich selbst viel Not und Elend in ihrem Leben dadurch bereitet, dass sie nicht auf das Wort Gottes gehört haben und dass sie bestimmte Markierungen, die Gott gesetzt hat, einfach überschritten haben. Oder bestimmte Dinge, die Gott deutlich in seinem Wort von ihnen gefordert hat, einfach nicht getan haben. Wie viel Not und Herzeleid fügen wir uns selbst zu, dadurch, dass wir nicht auf diesen Befehl des Herrn achten. Manchmal allerdings führt uns dieser Gehorsam auch erst in schwierige Situationen hinein. Und das ist der zweite unüberhörbare Hinweis, den Josef uns mitgibt auf dem Weg ins neue Jahr. Zweitens, wer mit Jesus unterwegs ist, der steht nicht nur unter höherem Befehl, sondern der steht zweitens unter höherem Druck. Wer mit Jesus unterwegs ist, steht unter höherem Druck. Als Jesus in Josefs Familie hineinkam, da war es mit dessen Ruhe endgültig vorbei. Auch vorher wird da schon nicht so sehr viel Ruhe gewesen sein. Josef hatte einen kleinen Familienbetrieb offensichtlich, da ist bekanntlich immer was los. Aber jetzt war es endgültig mit der Ruhe vorbei, als Jesus in seine Familie kam. Wäre Josef so für sich geblieben, dann hätte er sein Geschäft als Architekt, als Tischler weiter aufbauen können. Er hätte mit Maria so ein richtig normales, kleinbürgerliches Leben führen können. Ein bisschen Urlaub, ein bisschen Geschäft, schuften schon und dann die Kinderlein und schönes freies Wochenende. Und alles so ganz gemächlich und ruhig dort in Nazareth. Das hätte ihm bestimmt auch gefallen. Aber so ging es nicht. Wohlgemerkt, es zog Frieden in sein Leben ein, aber keine Ruhe. Seit Weihnachten war da ganz viel Glück und ganz viel Glanz in Josefs Leben. Aber zugleich auch Druck und Gefahr. Dieser Nachweihnachtsbericht, der liest sich darum wie ein Protokoll einer Vertreibung. Gut, die Reise von Nazareth nach Bethlehem, die erste, die hätte Josef sowieso machen müssen. Das war Gebot des Kaiser Augustus. Jeder musste sich eintragen lassen wegen der Steuererhebung in seiner Heimat, in seiner ursprünglichen Heimat seiner Sippschaft. Dieser Weg wäre ihnen nicht erspart worden. Aber alles, was danach dann kommt, was von der Krippe aus losgeht, das war alles ungeplant. Eigentlich hatte Josef vorgehabt, ganz normal, ein paar Tage Bethlehem und dann geht es zurück nach Nazareth. Und was passiert? Gott hat eine völlig andere Reiseroute für ihn vorgesehen. Erstmal geht's, das haben wir hier gelesen, in Versen 13 bis 15 von Bethlehem nach Ägypten. Gut, dass sie die Geschenke der Weisen hatten, das war so das erste Kindergeld. Damit konnten sie die Reisekosten decken, damit kamen sie auch unterwegs ganz gut unter. Da hatte Gott also für sie gesorgt. Dann diese Geduldsprobe in Ägypten. Gott sagt in Vers 13, bleib dort, bis ich's dir sage. Und während also Josef mit seiner kleinen Familie und seinem Adoptivsohn Jesus in Ägypten ist, da wütet Herodes in Israel. Das können Sie in den Versen 16 bis 18 sehen. Er sah, dass die Weisen ihn betrogen hatten. Er wird zornig und er initiiert den Kindermord von Bethlehem. Josef aber muss dann, nachdem das vorbei ist, Wiederaufbrechen. Von Ägypten geht es jetzt zurück nach Israel, und zwar zunächst in den Süden. Wenn Sie das mir mal in Vers 19 sich anschauen: Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und deine Mutter mit dir und zieh in das Land Israel, sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Und allerhöchstwahrscheinlich geht er zunächst in den Süden, also Richtung Judäa. Da lag Bethlehem. Da kam die Sippe eigentlich her. Und vielleicht dachte er, der Messias, in Bethlehem geboren, ich muss jetzt da wieder hin. Das ist die Heimat der Vorfahren. Er wollte ja dem Worte Gottes gehorsam sein. Und bei der Ankunft, schauen Sie Vers 22, da überfällt ihn der nächste Schrecken. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Das überliest man leicht, das ist aber ganz wichtig. Was war geschehen? Wahrscheinlich hatte Josef als Nachfolger des gestorbenen Herodes seinen Sohn Herodes Antipas dort erwartet. Aber kurz vor seinem Tode hat der Herodes seinen letzten Willen nochmal geändert. Und er hatte dieses große Herrschaftsgebiet dort aufgeteilt auf seine drei Söhne. Herodes Antipas war für den Norden zuständig, also Galiläa und alles, was da drumherum lag. Dann der andere, Herodes Philippus, für den Osten, könnte man sagen, im weitesten Sinne. Aber Archelaus hatte den Süden bekommen, zu dem auch Judäa gehörte. Und das erfährt Josef, als er zurückkommt. Und das versetzt ihn in Angst und Schrecken. Sie müssen wissen, Archelaus war besonders schlimm. Das kann man an folgendem historischen Beleg ganz gut deutlich machen. Kurz vor seinem Tod hatte Herodes der Große zwei populäre jüdische Rabbis hinrichten lassen. Also der Vater dieser dann nachfolgenden kleinen Könige. Er hatte zwei populäre Rabbis einfach niedermetzeln lassen, den Rabbi Judas und den Rabbi Matthias. Denn diese beiden waren sehr mutig gewesen. Sie hatten das Volk dazu angestiftet, den römischen Adler zu beseitigen, den Herodes provokativ angebracht hatte über der Tempelpforte. Damit wollte Herodes nochmal sagen, seht mal, über eurem Tempel bringe ich den römischen Adler an. Und diese beiden mutigen Rabbis hatten nun die Leute dazu angestiftet und gesagt, das müssen wir abbauen. Das können wir uns nicht bieten lassen. Und dann waren sie getötet worden, und beim anschließenden Passafest brach dann, wie uns die Quellen berichten, ein Aufstand los. Und in diesem Aufstand war Archelaus schon der zuständige Herrscher in diesem südlichen Bereich. Da ließ er 3000 Juden umbringen. Viele davon Passapilger, die mit dem Aufstand überhaupt nichts zu tun gehabt haben. Aber er ließ diese 3000 Juden niedermetzeln. Und seitdem war jeder Jude, der sich auf dem Territorium des Archelaus aufhielt, in einer sehr unsicheren persönlichen Situation. Und das ist der historische Hintergrund zu diesem Satz. Und Josef kommt jetzt zurück nach Judäa und hört, Mensch, Archelaus ist hier der Herrscher gewesen. Und er weiß, unser Leben ist in Gefahr, und was sollen wir machen? Und dann kriegt er eine neue Weisung von Gott. Er soll jetzt also in den Norden gehen. Doch in seine alte Heimat Nazareth von Judäa nach Galiläa, so steht es hier in Vers 22. Im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazorea heißen. So kommt er also auf vielen Umwegen wieder in seine alte Heimat zurück. Und wir sehen, wer mit Jesus unterwegs ist, steht unter höherem Druck. Auch uns hat der Herr nicht unbedingt ein beschauliches Jahr 2007 versprochen. Neulich sprachen wir noch drüber und sagten, na, hoffentlich wird es nicht so ein schweres Jahr. Ich denke, das wünscht sich jeder von uns. Aber wir wissen nicht, wie es werden wird. Wir wissen, dass der Herr alles richtig dosieren wird. Dass er keinen von uns überfordern wird, das wissen wir. Aber wir wissen auch, wer mit Jesus unterwegs ist, steht unter höherem Druck. Kann nicht einfach so in den Tag hineinleben. Wir haben größere Aufträge als andere. Bedenken Sie, es gilt, eine Welt zu retten. Es gilt, viele verlorene Menschen, die sich auf dem Weg in die Hölle befinden, mit dem Evangelium zu erreichen. Wir müssen mit stärkerer Gegenwehr rechnen. Die Nachfolge Jesu Christi ist kein Wellnessparcours. Wir sind noch nicht zu Hause angekommen. Und dennoch leben wir schon hier in einer großen Geborgenheit. Und das ist die letzte und die schönste Wahrheit, die uns Josef am Eingang des neuen Jahres zuruft. Er sagt, du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann stehst du nicht nur unter höherem Befehl, dann stehst du nicht nur unter höherem Druck, sondern dann gilt auch drittens, du stehst unter höchstem Schutz. Das ist das Dritte. Wer mit Jesus unterwegs ist, der steht unter höchstem Schutz. Denn sehen Sie, mitten in allen Turbulenzen erfährt Josef die ganz besondere Schutzmacht des Allmächtigen. Über all dem wacht die bewahrende und lenkende Hand Gottes. Überall. Herodes, der glaubte, einen perfekten Plan gemacht zu haben, um den Sohn Gottes zu beseitigen. Aber Gott hatte all diese Pläne längst überholt und ausgehebelt. Denn Gottes Macht, die endet nicht an den Grenzen Israels. Gottes Macht ist durch keinen Schlagbaum aufzuhalten. Gottes Macht beschützt den Josef am Nil genauso wie am Jordan. Und darauf können wir uns verlassen. Wer wie Josef dem Auftrag Gottes folgt und in der Spur Jesu lebt, der muss sich auf manche Umwege gefasst machen. Aber er wird nie ohne Gottes Schutzmacht sein. Es kann wie bei Josef ein Weg auf der Flucht sein, aber immer unter Gottes Schutzmacht. Es kann auch ein Weg in die Fremde sein, wo eine andere Sprache gesprochen wird und das Heimweh nie erlischt. Es kann ein Weg in die Verachtung sein, wo andere für unseren Glauben nur Spott übrig haben. Und es kann auch ein Weg in die Isolation sein, wo man sogar in der eigenen Familie den Glauben allein leben muss. Aber welchen Weg auch immer wir einschlagen, welchen Weg auch immer Gott uns führt, er wird uns nie aus dem Schutzbereich Gottes herausführen. Denn Gott zeichnet persönlich für uns verantwortlich. Das ist das Großartige. Und das wird auch hier wunderbar, wunderbar deutlich in diesem Text. Ich will Ihnen das zum Schluss noch zeigen. Es gibt keinen höheren Schutz als den Schutz durch Gott. Und dieser Rundumschutz ist zu keiner Sekunde inaktiv. Matthäus beweist uns das. Mit Hilfe einer auffälligen Tatsache. Und die müssen Sie unbedingt in diesem Text noch sehen. Diese Tatsache, die zieht sich wie ein roter Faden durch diesen ganzen Bericht hindurch. Dreimal steht hier dieser Ausdruck, das und das geschah, damit erfüllt würde, was Gott schon vorher gesagt hat. Das haben Sie in Vers 15, in Vers 17 und in Vers 23. Es wird auf ein Ereignis hingewiesen und dann wird gesagt, jawohl, damit wurde erfüllt, was Gott schon vor Jahrhunderten durch die Propheten gesagt hat. Und damit zeigt Matthäus alles, was hier mit Jesus und Josef passiert, das steht immer noch unter Gottes souveräner Kontrolle. Er hat die absolute Übermacht. Und diese Übermacht ist unsere Schutzmacht. Sehen Sie, das gilt sogar für den Umweg über Ägypten. Auch darin erfüllt sich noch ein verborgener Plan. Schauen wir doch nochmal Vers 15. Und er blieb dort in Ägypten bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Hosea 11, mehr als 700 Jahre vorher, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ist das nicht interessant? So hat es der Prophet Hosea geschrieben und dieser Satz, der hatte zunächst dem Volk Israel gegolten. Gott konnte auch das Volk Israel als seinen Sohn bezeichnen. Aber dieser Satz bezog sich eben nicht nur auf das Volk Israel, sondern natürlich auch auf den wirklichen Sohn Gottes, nämlich auf Jesus Christus. Auch der würde von Gott aus Ägypten gerufen werden. Und Herodes bewirkt in diesem Augenblick mit seiner ganzen aggressiven Machtpolitik nur eines: dass sich diese Prophezeiung des Alten Testaments an Jesus erfüllt. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist erstaunlich. Und Matthäus zeigt das noch zwei weitere Male. Selbst der Mord an den Kindern fällt nicht aus Gottes Kontrolle heraus. Schauen Sie, Vers 17 bis 18. Da sagt Matthäus, das könnt ihr schon beim Propheten Jeremia nachlesen. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen. Das war ursprünglich bezogen auf die Not in der babylonischen Gefangenschaft. Etwa 600 Jahre vorher. Und Matthäus macht deutlich, aber das ist eigentlich nur ein Vorklang dessen gewesen, was dann passieren wird in Bethlehem. Das mindert nicht die Schuld des Herodes, das mindert nicht seine Verantwortung. Der Kindermord wurde bitteschön nicht von Gott initiiert. Aber mit diesem Zitat zeigt Matthäus, Leute, Gott hat das im Blick. Und wer sich zu diesem Gott flüchtet, auch die vielen Mütter und Väter, die da ihre Kinder unter grausamen Umständen verloren haben, der wird bei Gott auch Trost und Hilfe und Schutz finden. Das wird auch in dem Vers, der in Jeremia 31 steht und hier zitiert wurde, deutlich. Bei Gott ist Zuflucht, bei Gott ist Schutz und Trost. Und dann bringt Matthäus diese Formulierung noch ein drittes und letztes Mal. Sie landen dann schließlich wieder in Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll
Nazuräer heißen. Das ist eine eigenartige Formulierung. Das ist bezogen auf Jesaja 11, Vers 1. Das ist interessant. In Jesaja 11, Vers 1, da wird gesagt, dass der Messias, das müssen Sie richtig bildlich vorstellen, damit Sie das verstehen, dass der Messias wie ein kleiner Zweig sein wird, der aus einer Baumwurzel hervorwächst. Und dann wird der Messias, der so klein anfängt, immer größer und immer größer werden und am Ende bringt er der Welt die Rettung. Und das Wort für den Messias, das Wort Zweig, was da steht, das heißt im Hebräischen Näser. Und der Ortsname Nazareth, der kommt auch von diesem hebräischen Wort Näser. Und damit will Matthäus zeigen, Leute, hört hin. Jesus wohnte in Nazareth. Dafür hatte Herodes gesorgt, dass Jesus dann wieder nach Nazareth flüchten musste. Und deshalb wurde er Nazarener genannt. Und damit bekam er diesen Messias-Titel, der schon in Jesaja 11 steht, Näser, der Zweig, der aus der Wurzel hervorwächst, der Nazarener, der klein beginnt und scheinbar total unterlegen, und der dann doch in aller Macht der Welt das Heil und die Rettung bringt. So hat es Gott schon angedeutet bei Jesaja. Und durch all diese wirre Reiserei über Ägypten, dann wieder Bethlehem, schließlich bis hoch in den Norden nach Galiläa und nach Nazareth, hat Gott dafür gesorgt, dass auch dieses Wort des Propheten schließlich erfüllt wurde. Das ist bewegend zu sehen. Gott steht hinter allem. Gott lotst Josef schließlich nach Nazareth, damit Jesus Nazarener genannt wird, so wie es Jesaja 11 über den Messias vorhersagt. Und was zeigt uns das? Es geht ja nicht nur darum, dass Sie hier ein paar historische Zusammenhänge besser verstehen, sondern das zeigt uns etwas ganz, ganz Wichtiges für unser Leben. Josefs ganzer Lebensweg steht auch nach Weihnachten total unter der Schutzmacht des Höchsten. Vordergründig sieht es manchmal anders aus. Aber die Tage des Herodes sind gezählt. Darauf können Sie sich verlassen. Herodes, der so bedrohlich wirkt, von dem heißt es dann in einer Quelle bei Josephus, dem Geschichtsschreiber in den Altertümern, Josephus sagt, Herodes starb an Geschwüren in den Eingeweiden, seine inneren Organe waren verfault und von Maden besetzt. Er litt an beständigen Krämpfen und weder die Ärzte noch warme Bäder konnten ihm Erleichterung verschaffen. Zitat Ende. Das war das Ende des vermeintlich so mächtigen, großen Herodes. Auch Josef hat sicher noch manche Angst ausstehen müssen. Auch für ihn kam irgendwann die Todesstunde. Aber für ihn war es dennoch anders, egal wie krank oder gesund er gestorben sein mag. Denn Josef stand unter höchstem Schutz. Und sehen Sie, das gilt für alle, die mit dem Herrn Jesus unterwegs sind. Auch in dieses neue Jahr hinein. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Das gehört noch mit dazu. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Macht des Todes gebrochen. Ich habe die Macht der Schuld, die dich von Gott trennt, beseitigt durch meinen Sühnetod am Kreuz. Und das heißt, du stehst jetzt unter meinem Schutz. Sei getrost. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Du stehst unter dem höchsten Schutz, den es überhaupt in dieser Welt geben kann. Du stehst unter meinem Schutz. Und darum kann Josefs Weg nach Weihnachten, so turbulent und er gefährlich auch im Einzelnen war, dieser Weg kann für uns zu einer ganz, ganz starken Ermutigung werden. Und wir alle brauchen diese Ermutigung jetzt zu Beginn dieses neuen Jahres. Wir brauchen sie wirklich. Wir wissen nicht, was im Einzelnen kommen wird. Aber das müssen wir wissen, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und das ist die einzige Frage, die letztlich relevant ist. Und auf diese Frage müssen Sie eine klare Antwort haben. Sind Sie mit Jesus unterwegs? Haben Sie Ihr Leben vertrauensvoll in die Hand des Sohnes Gottes gelegt? Haben Sie gesagt, ja Herr, mein Leben soll dir gehören. Ich lebe von deiner Vergebung. Ich danke dir, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Und ich möchte jetzt auf deine Befehle hören. Ich möchte in deiner Spur gehen, aber nicht nur in deiner Spur, sondern auch an deiner Hand. Mein Leben soll bei dir fest angebunden sein. Wenn wir das sagen können, ja, ich bin mit Jesus unterwegs, dann wird vieles klar. Wer mit Jesus unterwegs ist, der steht unter höherem Befehl, der steht unter höherem Druck, der steht aber auch unter dem allerhöchsten Schutz, den man sich nur denken kann. Und darum gehen wir getrost voran, wir gehen mutig voran und wir verlassen uns auf den Herrn, der der Größte ist, Jesus Christus. Amen.